Bevor ich mit meinem Thema anfange, muss ich einige Dinge vorbemerken. Heute an diesem Ort einen Vortrag halten zu können, löste und löst bei mir viele Gedanken und tiefe Emotionen aus. Denn hätte es vor ca. 90 Jahren nicht eine lebendige Jugendarbeit trotz NS-Zeit in St. Aposteln gegeben, hätten sich meine Eltern hier nicht kennen und lieben gelernt und nicht ein paar Jahre später nebenan geheiratet und dann eine Familie gegründet. Wenn das alles nicht gewesen wäre, stünde ich nicht hier. Und hätte es zu dieser Zeit nicht den charismatischen Pfarrer Dr. Josef Kühn gegeben, der Platz vorne erinnert an den Namen, welche meine Mutter in jenen 10 Jahren, in denen mein Vater im Krieg und anschließend auf der Krim in russischer Gefangenschaft war, während sie in Köln 2-mal ausgebombt wurde und bei Fliegeralarm 2 Kinder zur Welt brachte, sehr intensiv als Seelsorger und Beichtvater beigestanden hätte, meine Mutter hätte diese Zeit auf keinen Fall seelisch überlebt. Und ich nehme an, dann stünde ich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so hier. Und mit dieser kurzen Schilderung von eigentlich nicht zu ertragenem befinden wir uns gleichzeitig mitten im Thema, welche Voraussetzungen dazu führen, auf radikale oder bedrohliche Ereignisse so reagieren zu können, dass anstelle von Apathie und Depression Überlebenswille, Gestaltungskraft und Gottvertrauen deutlich wird. Und damit der jetzige Pfarrer vielleicht noch ein bisschen von dem anderen Pfarrer, der vor vielen Jahren hier war, was lernen kann. Du kriegst jetzt von mir eine Schrift, wo ich nicht weiß, ob du sie kennst. Dr. Josef Kühn und geschrieben von Adolf Kolping, aber nicht dem Adolf Kolping, sondern einem, der hier als Kaplan tätig war. Ja. Dankeschön. Leben als Dauerkrise. Was nun? Mit mehr Selbst zum Stabilen Ich, Resilienz als Basis der Persönlichkeitsbildung. Zum Einstieg. Wer möchte gerne einige spontane Gedanken oder Gefühle aus der Zwiesprache mit dem Spiegelobjekt im Eingangsbereich hier einbringen? Weil eine intensive Einladung in die Auseinandersetzung zu kommen. Gibt es ein paar Gedanken, die Sie hier so frei aus der Leber mal äußern könnten, würden? Nur für Sie zur Information, das ist jetzt nicht so eine Abhängveranstaltung, sondern ich wollte heute Abend was mit Ihnen tun hier. Schließlich wollten Sie anschließend alle ein bisschen resilienter sein. Trotzdem ich in meiner Vaterstadt bin und ja in Köln eigentlich die Menschen etwas, egal. Wer hat denn da etwas einzubringen? Und ein kurzer Gedanke. Ein Nachbar, der heute Nachmittag bei mir im Flur stand, lass das und sagt, oh, da muss ich aber noch viel tun. Vielleicht war das bei Ihnen eben auch so? Wunderbar, haben wir ja schon mal was. Auch wenn man in der Kirche an Glaubenssätzen ungern rüttelt, ich möchte an denen, die hier so genannt worden sind, gerne rütteln, so nur doch mit Ihnen. Der Themenüberblick zum Konglomerat von Krisen, Konflikten und Problemen. Zweitens, was macht Menschen stark? Drittens, Ergebnisse der Resilienzforschung. Drittens, Handlungsansätze für eine krisenvermindernde Alltagspraxis. Ich bin vor 2 Tagen vom Domradio interviewt worden. Und die erste Frage war, Herr Wunsch, haben wir so viele Krisen oder meinen die Menschen das nur? Ich sage beides. Wir haben eine Reihe von Dingen, die wir so nicht hatten, aber wir kriegen noch dauernd etwas ans Ohr getragen oder vor die Augen getragen. Ich habe dann direkt dahinter gesagt, die Medien schreiben unter Zeile 18 oder 20, dass es keine Krise geben soll und wir uns ein bisschen runtersetzen sollen. Und die Überschriften gehen perfekt in die Krise rein. Da werden Dinge geäußert, die man gar nicht äußern darf oder die Unfug sind. Die größte Unfugsleistung von Medien war mal zum Thema Corona. Da hat man Liechtenstein mit Indien verglichen im Rahmen der absoluten Zahlen. Da stand in Liechtenstein da unwahrscheinlich gut da. Absolute Zahlen sind fast eine Manipulation, denn sie sagen nichts aus. Heute Morgen las ich in der Zeitung, Continental baut 1000 Stellen ab. Ich weiß doch nicht, ist das jetzt 1%, 10%, 100%? Ich hoffe, dass die Journalisten das wissen, aber von daher werden wir massiv hier praktisch in die Krisensituation auch reingefahren. Welche Gedanken kommen Ihnen, wenn Sie das Bild hier sehen? So ein Mann gegen eine Wand, schwer duster. Kann sich da jemand wiederfinden? Hoffnungslosigkeit. Depression, Überforderung, haben Sie alle schon mal mitbekommen? Und an die Fragestellung, wem wir heute Abend ein Stück rangehen. Eine Krise ist im Allgemeinen, ist doch ein bisschen schwierig, da ist noch was Kleines, eine Höhe oder Wendepunkt in einer gefährlichen Situation, welche kürzer oder länger andauert und meist substanzielle Handlungseinschränkungen auslöst. Definition von Krise. Auslöser für lebensbedrohliche Krisen können sein der Tod von nahestehenden Menschen, schwere oder gar lebensbedrohliche Erkrankungen, die Folge von Naturkatastrophen, finanzieller Ruin, die Auswirkung von Trennung und Scheidung, die Erfahrung radikaler Ausgrenzung. Ich habe das als letztes drunter geschrieben, aber ich habe den Eindruck, das ist das, was am ehesten behebbar wäre, weil ja die anderen daran beteiligt sind. Dem Tod kann man schlecht sagen, geh mal an mir vorbei, aber radikale Ausgrenzung darf in einer offenen Gesellschaft nie sein. Auslöser für eher alltagsbezogene Krisen können sein, lang anhaltende oder gar eskalierende Streitigkeiten, das Aufschieben wichtiger oder gar notwendiger Handlungen, spontanes Agieren oder Reagieren unter Ausklammerung der Folgen, subtil erniedrigende oder aggressive Kommunikationsmuster. Ja, meine Frau ist eigentlich ein Dummerchen, aber ich habe den Eindruck, heute Abend hat sie gut gekocht, vor Gästen und so. Sich und das eigene Handeln als Nonplusultra betrachten, im Wirken von anderen das Haar in der Suppe suchen, sein Wissen dazu nutzen, wie etwas nicht funktionieren kann, das sind immer die besten Vorschläge aus Unternehmen. Also die wissen, wie es nicht funktioniert. Ich habe mal im Generalvikariat mit einem solchen Menschen zu tun gehabt, der hat bei der Gehaltserhöhungsfrage uns ein halbes Jahr klargemacht, wie es nicht geht. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, der hat ein Wahnsinnsfachwissen, dock doch da mal an und sagt, Mensch, Sie haben ja einen Wahnsinnsüberblick. Gibt es nicht irgendeine Lösung, wo Sie wissen, wie es dann doch klappen könnte? Und er hat eine sofort aus der Tasche gezogen. Das heißt, er hat sich präsentiert, sein Können über nicht. Bei Bauämtern habe ich das auch schon mehrmals erfahren, statisch nicht möglich und so. Und mir gesagt, wer ist denn in Ihrer Abteilung so kreativ, der vielleicht eine Lösung hätte? Meistens ist es derselbe, weil der möchte ja nicht den Fall abgeben. Also ist eine ganz interessante Sache. Inkonsequenz im Umgang mit sich, dem Partner, der Partnerin und den Kindern. Ich werde sehr wahrscheinlich im Herbst, so ist es wenigstens geplant, mit dem Thema Verwöhnungsfalle hier hinkommen. Da gehen wir auf diese Zusammenhänge etwas intensiver ein. Ein Blick zum Thema Krise nach Fernost. Was ist eigentlich, bevor wir nach Fernost gehen, mit dem Thema Krise in Deutschland verbunden? Ist das positiv, negativ, neutral? Wie sehen Sie das so? Ein paar Äußerungen so mal kurz zwischendurch. Negativ. Wo war das Positive? Okay, ja. Ja, die Bewältigungsmechanismen. Okay, da sind wir schon zum Thema Resilienz. Das heißt, derjenige, der viele Bewältigungsmechanismen hat, hat weniger Schwierigkeiten im Umgang mit Krisen. Wenn wir jetzt mal nach Fernost gehen, in China zwei Zeichen, zwei Worte, ein Sinn. Krise heißt Chance und Gefahr. Und in dieser Intensität haben wir das eigentlich nur noch in der Intensivstation eines Krankenhauses, wenn da der Arzt sagt, absoluter Krisenzustand kann das heißen, zwei Tage später tot oder zwei Tage später, wir haben große Hoffnungen, dass er ins Leben findet. Aber wir hängen in Deutschland ein ganz Stück anders gehen mit dem Begriff Krise anders um. Eine psychische Krise ist meist ein schmerzhafter, oft unerträglich empfundener seelischer Zustand innerhalb einer Person oder zwischen den beteiligten Personen. Sie äußert sich als plötzlich oder fortschreitende Verengung der Wahrnehmung, einer großen Kraft- und Perspektivlosigkeit sowie einer stark reduzierten Handlungs- bzw. Problemlösungsfähigkeit. Bisherige Erfahrungen, Reaktionsmuster, Normen, Ziele und Werte verlieren ihre Orientierungsfunktion. Die Person sieht sich schutz- und hilflos einer substanziellen Bedrohung ausgesetzt, ohne einen Ausweg zu sehen. Und Sie sehen hier oder spüren, da ist sehr viel Subjektives drin. Ich sehe es so, weil jemand, der stabiler wäre, es gar nicht so sehen würde. Nur das Dumme ist, das Subjektive zählt fürs eigene Empfinden. Ich sehe keinen Ausweg, heißt dann, wird fast nach außen verkauft, es gibt keinen Ausweg. Aber müssen wir nochmal nachschauen. In der Psychologie zum Konflikt wird auch in den Sozialwissenschaften allgemein von einem Konflikt dann gesprochen, wenn zwei Elemente, Interessen, Zielsetzungen, Wertvorstellungen, gleichzeitig gegensätzlich oder unvereinbar sind. Und da hört der Herr Berkel auf und dann habe ich immer dahinter geschoben, ich glaube, mittlerweile hat er die Definition noch verändert, oder als unvereinbar erscheinen. Zu mir kommen Menschen in die Beratung und sagen, Herr Wunsch, da gibt es keinen Weg oder keinen Ausweg. Ich sage, okay, Sie sehen, nein, das ist so. Ich sage, wo ist jetzt der Herr Objektiv, der Ihnen das sagt? Also und wie? Dann sind wir natürlich schon mitten im Thema drin. Innerhalb einer Person oder zwischen Personen? Ich kann eine Reihe von Konflikten in mir haben, indem ich, kommen wir nachher noch ein Beispiel drauf. Wenn Sie sich das Bild anschauen, sind wir schon mitten im Konfliktgeschehen drin. Zwei Esel interessanterweise waren beide hier heu, ist ja auch nachvollziehbar. Wenn einer mal von den Eseln das gemacht hätte, was wir eigentlich im Straßenverkehr öfter machen sollten, in den Rückspiegel schauen, dann hätten die gesehen, wieso streiten, ist doch beiderseitig genug. Aber solange sie noch denken, ich muss unbedingt das erreichen, dann sind wir auf einer Ebene wie zum Teil in der Politik. Ich habe mein Ding vor Augen, aber der Rückblick hätte auch ganz andere Lösungsmöglichkeiten schaffen können. Welche Konfliktauslöser kenne ich bei mir? Gibt es einen Zusammenhang mit bestimmten Personen, Themen oder Situationen? Chef, Arbeitsatmosphäre. Heute Morgen der Nachbar sagte mir, als er vor dem Spiegel stand, im Betrieb bin ich eigentlich recht tough, aber zu Hause bin ich konfliktscheu. Ist dann schon mal so, dass beides da ist. Und viele Lehrerinnen sagen, in der Schule klappt es halbwegs, aber mit dem eigenen Kind gar nicht. Für alle, die das Lehramtsstudium machen, eben habe ich mit einer Studentin gesprochen, die das in Lindenthal im Augenblick macht. Wie kann ich dafür sorgen, dass diese Triggerpunkte nicht frei zugänglich sind? Kinder kennen die Triggerpunkte wunderbar. Mama, bums, und dann steht Mama schon hoch. Und wenn man ja weiß, dass das so ein Triggerpunkt ist, kann man hier ein bisschen eine Schutzkappe drüber bauen, dann wird das nicht so einfach möglich. Kann man psychisch bauen, eventuell auch anders. Welche Schutzmaßnahmen habe ich entwickelt? Wie kann ich Konfliktsituationen besser vermeiden oder geeigneter lösen? Ich sage, dass es eigentlich keine Konflikte geben sollte. Dann sagen die Studenten schon mal, aber Herr Wunsch, Konflikte sind doch schon mal gut. Ist doch eigentlich nicht. Die Meinungsverschiedenheiten, die sind gut, aber Konflikte. Eine Meinungsverschiedenheit wird dann zum Konflikt, wenn auf einmal zwei Ich sich gegenüberstehen. Solange Sie mit Ihrem Partner überlegen, soll man an die Nordsee fahren oder an die Südsee? Kann man ja darüber diskutieren. Aber wenn Sie auf einmal sagen, ich will, dann kommen auf der anderen Seite, ich will nicht. Und dann wird aus dem eigentlichen Klärungsprozess, wo man Urlaub macht, ein Streit, der dann eventuell vom Anwalt endet. Zum Begriff des Problems gehen immer tiefer. Unter einem Problem versteht man allgemein eine Aufgabe, eine Situation oder eine Interaktion, die aufgrund ihrer Komplexität und Intransparenz schwer zu bewältigen bzw. zu kontrollieren ist oder wiederum erscheint. In der Alterssprache werden schwierig zu lösende Fragen bzw. Aufgaben, komplexe zu prüfende Sachverhalte oder die Folgen eines kaum zu durchblickenden Zusammenwirkens unterschiedlicher Faktoren, Abläufe und Ereignisse als Problem bezeichnet. Wir haben also eine halbwegs objektive Sicht dabei. In welchem Umfang solche Probleme objektiv faktisch vorhanden sind oder subjektiv als solche gedeutet werden, hängt vom Umfang der Fähigkeiten und Bereitschaft zur Problemlösung der Betroffenen bzw. deren positiver oder negativer Weltsicht ab. Da kommen wir immer wieder neu drauf. Ich habe zuletzt jemanden angerufen und habe gesagt, wird es wohl noch möglich sein, eine Karte fürs Theater zu kriegen? Zu dem Zeitpunkt kriegst du keine. Da habe ich die Weltsicht schon da. Ich sage, hast du denn schon auch versucht? Nee, aber das weiß man. Ich habe da angerufen. Herr Wunsch, wenn wir ein bisschen Glück haben, ich kriege immer ein paar, ich notiere mir Ihren Namen, lege ich für Sie zurück. Die Situation hat sich nicht verändert, nur das Dranbleiben, der Blick. Probleme kann man wälzen, begrübeln, habe ich für Sie erfunden, das Wort. Übrigens, wenn Ihnen irgendwo an der Präsentation was auffallen sollte, so Lehrer haben ja schon mal so einen Rechtschreibfebel oder sowas, Sie haben heute Abend eigentlich eine Premiere. Fotografieren ist nicht möglich. Gut, dass Sie es gemacht haben. Sie wissen ja, in Juristerei ist es alles ein bisschen schwierig. Ja, auf jeden Fall begrübeln, verschieben und auch zu vermeiden suchen. Nochmal auf die Präsentation. Wenn es eine Kunstausstellung wäre, würden Sie heute bei einer Vernissage sein. Denn die letzten Folien sind erst um 14 Uhr halbwegs trocken geworden. Also von da noch so. Und kurz vorher zum Thema Resilienz. Ich danke. Kurz vor zum Thema Resilienz, Als ich sie auf den Stick ziehen wollte, war auf einmal die ganze Geschichte weg. Dann kommt Freude auf, oder? Mit Hektik kannst du nur Mist bauen, tief durchatmen, nochmal gucken, nochmal, dann warst du doch irgendwo. Gut, das ist da. Oder man kann die auch vermeiden suchen. Häufig sind auch andere Personen ein Problem oder werden als solche bezeichnet. Ein Zwischenfazit. Der instabile Mensch ist die Quelle fast aller Konflikte und ein häufiger Krisenauslöser. Die Stabilität macht es. Die Stabilität an der Südbrücke in Neuss, an der Leverkusener Brücke vor ein paar Jahren war es, die dazu führte, dass man sie nicht mehr nutzen konnte. Eigentlich sah ja alles super aus. Aber intern fehlten die Armierungskräfte, der Rost hat zugesetzt, der Beton war zu schlecht und so weiter. Wo sind Ihre Armierungsstangen? Was tun Sie dafür, dass Sie noch weiterhin stabil sind? Ich habe jahrelang in der Uni in Düsseldorf Lehraufträge gehabt, über 30 Jahre. Und wir haben alle feststellen können, wie die ganze Gelände immer maroder wurde. Ganz einfach. Der Stahl zu dicht an der Oberfläche, es kommt Wasser dran, das Wasser rostet und der Beton platzt ab. Ich habe schon vor Jahren gesagt, wenn man den, ähnlich wie wir gleich nochmal hier kommen, eine resiliente Haut angelegt hätte, kann man. Man kann den Beton mit einer Emulsion streichen, dass das Wasser abweisend ist, macht man mit Regenwand und so weiter. Hat man da nie gemacht. Jetzt muss man Riesenaufwände betreiben, die 3 bis 5 Mal so teuer sind. Und dann wird auch irgendwann nochmal die Statik angesprochen. Diese Kraft fehlt gleichzeitig im Umgang mit den anstehenden Aufgaben und Herausforderungen. Denn jedes Reaktionsverhalten erfordert einen immensen Energieansatz. Nochmal die 3 Dinge. Er versucht oder sie das Umfeld so zu beeindrucken, blenden, dass diese so die Hoffnung und den Schein als Realität betrachten. Ich mache mich groß oder stur wenigstens so. Er oder sie investiert aufgrund der eigenen Unsicherheit in zig Alarmsysteme und Schutzmaßnahmen. Ich komme ein bisschen aus dem Elektrobereich. Wenn Sie jede Menge Kameras im Haus installieren, jede Menge Warnmelder haben und alle möglichen Fensterkontakte angelegt haben, dann wird so und so viel des Stroms, den das Haus hat, schon mal dafür gebraucht. Wenn Sie sich selber als eine Energiezentrale betrachtet, die halt 100 Liter oder 100 Kilowatt Energie pro Tag hat und Sie investieren ganz viel in diese Alarmsysteme und Schutzsysteme, fehlt Ihnen die fürs klare Denken. Wir gehen also sehr uneffektiv mit den Dingen um. Er oder sie fühlt sich permanent angegriffen und befindet sich somit ständig im Verteidigungs- oder Angriffmodus. Im Augenblick können Sie das in der Politik sehr deutlich sehen. Da sagt ein Vizepräsident irgendwelche Dinge zu Deutschland und die deutschen Politiker gehen zum Teil auf den Angriffs- oder den Verteidigungsmodus. Ich sage mal bei meinen Studenten, das ist im Grunde Bullshit. Ich habe mich gefragt, wieso kommt keiner auf die Idee zu sagen, sehr geehrter Vizepräsident, Sie haben uns wesentliche Anregungen vorgetragen, unter anderem auch zum Thema Pressefreiheit und Meinungsfreiheit. Ich glaube, da haben wir alle ein Problem mit. Ich würde das so verstanden haben, dass Sie bei uns auf die Dinge achten und wir bei Ihnen und wir uns regelmäßig einmal im Jahr austauschen, wer mehr Hausaufgaben hat. Zeitgleich konnten wir lesen, dass so und so viele Journalisten ausgeschlossen werden, an bestimmten Treffen teilzunehmen. In den USA, dann habe ich gedacht, wenn der schon mit Steinen wirft und im Glashaus sitzt, wieso kommt keiner auf die Idee und sagt das mal so ein bisschen charmant. Dann sagt der Kanzler, wir lassen sogar die Pravda dazu. Ja, ich bin nicht in der Politik, ich bin nur in der Frage, wie man mit Angriffen oder Vorwürfen umgeht. Durch ein selbstgeprägtes Menschen, durch ein starkes selbstgeprägtes Menschen, brauchen diesen Energieaufwand nicht zu betreiben, weil diese die eigenen Schwächen und Stärken kennen und recht gut damit umgehen können. Sie können diese ihre Kraft nutzen, sich mit Wollen und Können ins Leben einzubringen. Mögliche Mängel oder weniger stark ausgeprägte Fähigkeiten brauchen diese weder zu verstecken, noch kokettieren zur Schau zu stellen. So entwickelt sich eine große Gelassenheit, frei nach der Devise, was stürzt den Mond, wenn ihn der Hund anbellt. Den Nachbarn finden das nicht richtig, dass sie ihre Mülltonne nicht winklig zur Straße gestellt haben. Mein Gott, nochmal, kaum so einen neuen Winkelmesser, in Schengen. Und so. Da kommt die rheinische Philosophie, die Gegend ist anders und so weiter rein. Also das ist schon, ich habe das auch nochmal nachgelesen, alle 10 oder 12 Regeln, die eigentlich gibt es 10 Gebote, aber es gibt nochmal Nachträge, 12 Gebote, die auch eine gute Ergänzung sind. Wenn man die berücksichtigen würde, würde man halt so viel Ärger haben und doppelt so gut leben. Denkanstöße. Es gibt Menschen, die sich immer angegriffen fühlen, wenn jemand die Wahrheit sagt. Schön, ne? Wenn man dann noch die prominenten Vertreter dahinter sieht. Sag nicht immer, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. Ich habe in der Eheberatung schon mal so Frauen, die dann so ein Ehrlichkeitsfan, aber das muss ich meinem Mann doch sagen. Ich sage, wer ist eigentlich der Muster, der ihn das sagt? Ich brauche doch nicht Dinge anzusprechen, ich kann sie verändern. Und für alle Frauen, die meinen, mit ihrem Mann eine gewisse Verbesserung der Atmosphäre erreichen zu wollen, die morgens beim Frühstück sagen, wir sollten heute Abend mal über unsere Beziehung reden. Er hat entweder Überstunden, die Mutter ist krank, der Freund hat einen Wasserschaden im Keller, aber nach Hause kommt er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Kann man anders machen. Trotzdem dranbleiben. Ich habe den Frauen oft gesagt, ihr habt einen tollen Sensus, Dinge zu entdecken, aber eine unqualifizierte Umgangsform in Bezug zu Männern, wie die Frauen dort untereinander, weiß ich nicht. Probleme kann man niemals mit der gleichen Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Wer Harmonie als primäres Ziel hat, wird Konflikte ernten. Wer Konflikte gekonnt vermeidet, beziehungsweise gut meistert, erntet Harmonie oder so etwas Ähnliches. Es gibt keine Sachprobleme, alles sind Beziehungsprobleme. Mein großer analytischer Lehrmeister aus Neuss. Wenn Menschen sehr häufig in Konflikte geraten, sind die meisten Auslöser. Ich habe Menschen in der aus dem beruflichen Arbeitsfeld, die sagen, Herr Wunsch, dauernd stehe ich in Konflikten. Und ich habe dann so in der ersten Stunde, das ist ein bisschen ungut, aber dann sage ich schon mal, vielleicht sind sie der Auslöser. Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir natürlich ganz so sicher. Sehr geehrte dumme Damen und Herren, heute Abend mich in Bezug einberufen und so weiter. Ja. Ein Zwischenfazit zum ersten Punkt. Da instabile Menschen alltägliche Herausforderungen nicht erkennen und aufgreifen wollen, vor sich herschieben oder ihnen Kraft, Mut und Können zur Lösung fehlt, schaffen sie ständig Probleme. Welche sich dann, weil die ungelöst zu Konflikten entwickeln und in der Verdichtung beachtliche Krisen auslösen. Ganz von unten nach oben. Und ich finde das schön, ich habe lange gesucht nach einem Pfeil, der immer dicker wird. Genau, es kommt immer was drauf. Ich bin. Was macht Menschen stark? Ergebnisse der Resilienzforschung. Gibt es irgendwelche Assoziationen, die bei Ihnen entstehen, wenn Sie das Bild so sehen? Ich finde das ein sehr fantastisches Motiv. Bitte laut die Damen hier vorne. Ich hoffe, Sie haben das jetzt mit Hochachtung gesagt und nicht aus der Sicht eines Düsseldorfers. Okay. Ich bin, für mich ist das Wort Ich bin die höchste Form von Präsentsein. Und in einer gewissen Weise, sind ja hier im katholischen Hause, ist das auch mein Gottesverständnis. Ich bin da. Für dich, für alle, aber da. Was hat eine wetterfeste Kleidung oder ein Regenschirm mit dem Thema Resilienz zu tun? Es darf sich geäußert werden. Etwas lauter. Okay, aber jetzt der Sprung, Sprung zum Thema Resilienz. Okay. Jetzt machst du den Sprung, ihr Herz allerliebster Göttergarter Lebensabschnittspacht oder wer auch immer, kommt vom Betrieb und lässt so eine richtige Dusche an unschönen Dingen los. Weshalb das Spül noch rumsteht, der Mülltonne ist nicht ordentlich rausgestellt und so weiter. Wie können Sie denn dann dieses Prinzip nutzen? Wunderbar. Und wenn sie dann, ja, ich habe das mit einer Frau aus Baden-Baden experimentiert, gemacht. Die hat mit ihrem Mann einmal darüber gesprochen, hat einen Schirmständer vorne in den Flur gestellt, einen Schirm reingestellt. Und wenn er anfing, hat sie gesagt, muss ich ihn ganz rausnehmen oder genügt es schon? Und jetzt ist wichtig, das ist nicht Ironie, sondern das ist ganz praktische Lebenshilfe. Und dann hat sie gleichzeitig eben auch gesagt, du hattest heute wohl einen bescheidenen Tag. Kommen wir, was weiß ich hier, essen ein Stück Kuchen, egal, wir tun was, was uns gut tut. Das Kaffee trinken, Cappuccino, was weiß ich nicht. Denn, ich habe es noch im Kopf, er war Vertreter mit einer großen Umsatzprovision. Das hört sich gut an, wenn man Umsätze macht. Und wenn man den ganzen Tag keinen gemacht hat, dann ist man stinkesauer. Und irgendwo muss man die Luft ablassen. Besser bei der Ehefrau, auch wenn er sich nicht gut anhört, als beim Chef. Aber die Ehefrau muss lernen, damit umzugehen und er genauso. Das hat nachher wunderbar geklappt. Also, Regenmantel. Ja, aber wie kann die Seele stark werden? Wie können Widerstandskräfte entwickelt werden? Gibt es ein Impfserum? Wir sehen ja mittlerweile im Punkto Impfen wesentlich weiter als vor 5 Jahren durch unsere tollen Corona-Erfahrungen. Gibt es ein Impfserum zur Entwicklung psychischer Abwehrreaktionen? Und wie könnte das aussehen? Und wer verabreicht das? Klar kommt hier. Bitte etwas mehr hinter dem Klar. Bitte? Durch Verständnis. Durch Selbstbewusstsein. Und wie kann man denn den Menschen reinkriegen, angenommen, sie sind nicht selbstbewusst und ich denke, jetzt könnte ein bisschen was brauchen? Streicheln. Sie sitzen da in guter Verbindung, habe ich den Eindruck. Okay. Jede gut durchgestandene Konfliktsituation, jede gut aufgearbeitete Belastungssituation ist ein Training für die seelischen Muskeln. Ich bin oft in Interviews gefragt worden, weil die Leute meinen, ich wäre schon ein bisschen resilienter als andere, Wunsch, wie kommt das? Und ich sage jedes Mal dasselbe. Ich komme aus einer Kindheit in der Nachkriegszeit, wo es von allem nichts gab. Und trotzdem, kleiner Besuch zu eben, hat mir es an nichts gemangelt. Und wenn ich heute in eine Wohnung komme und das 15 Grad, weil da der Heizung ausgefallen ist, dann ist es so. Und als während der Energiekrise Politiker auf die Idee kamen, wir können doch vielleicht die Heizung mal ein bisschen was runterschrauben in den Schulen, da ging irgendwas durch Deutschland, die Kinder würden erfrieren. Ich habe noch nie mitbekommen, dass man bei 15 Grad erfriert. Bei mir ist der Gefrierpunkt immer noch bei 0, aber bei denen schon anders. Sie merken, mitten im Thema. Ursprünglich wurde der Begriff der Physik speziell in der Werkstoffkunde verwendet. Er beschreibt die Eigenschaft von Materialien, in welchem Umfang diese nach einer Verformung durch Außendruck wieder in die ursprüngliche Form zurückspringen. Der Knackfrosch, falls Sie ihn noch kennen, ein Federstahl, eigentümlich in eine Form gebracht und immer wenn Sie den gegen die Bewegung drücken, springt er anschließend in seine zurück. Gibt es sogar Büroklammern aus einem bestimmten Material, die können Sie biegen, wie Sie wollen, dann machen Sie die heiß und dann krabbeln die wieder in ihre alte Form zurück. Also äußerst resilient. Wenn Sie also, nachdem Sie von irgendjemand fertig gemacht worden sind, eigentlich so klein mit Hut und die Türe gehen, hinter der Türe wieder zu großer, normaler Stärke erwachsen, dann haben Sie ganz viel Resilienz. In den 1950er Jahren nutzte die US-Psychologin Emmy Werner diesen Begriff im Rahmen ihrer 40 Jahre währenden Langzeitstudie auf einer Hawaii-Insel, bei der sie 686 Kinder auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben begleitete. Seit 30 Jahren wird der Begriff in breiter Weise in der Psychologie verwendet. Resilienz bezeichnet auf diesem Hintergrund die Fähigkeit, mit Bodenhaftung, Gelassenheit, Spannkraft, Perspektive und einer kräftigen Portion Lebensmut auf schwierige oder lebensbedrohliche Situationen konstruktiv zu reagieren. Forschungsergebnisse auf dem Hintergrund der Hawaii-Untersuchungen. Resiliente Menschen, welche in unguten oder stark schädigenden Lebensumständen aufwuchsen, hatten zum Ausgleich starke Orientierungs- bzw. Ankerpunkte außerhalb ihrer Mangelsituation genutzt. Das waren emotional bedeutsame Personen, vorbildhafte Menschen oder Lebensläufe, eine Halt- und Orientierung gebende Idee, Vision oder religiöse Verbundenheit. Es konnte genügen, dass in einem solchen Haushalt, wo Kriminalität, Drogen, alles total da war, das konnten Menschen sein, die gar nicht mehr lebten, aber in der Familie irgendwie hochgehalten wurden. Und dann haben die Kinder aus diesen sozial schwierigen Verhältnissen irgendwie, es gibt auch noch ein Leben, was anders ist. Und das konnte für manche Kinder der Bütchenbetreiber sein, der ihnen als Kind aus so einer Familie morgens mal einen Apfel gibt, einen guten Gruß gibt oder einen Lolli und sagt, Mensch Mädel, schön, dass du zur Schule gehst. Diese kleinen Dinge haben das Gefühl erzeugt, es gibt auch noch was anderes als zu Hause, das Modell, und haben ihnen die Kraft gegeben, meistens mit 13, 14 Jahren auszubrechen und ihren eigenen Weg zu gehen und sind dann dreimal so stabil wie die anderen. Ein Drittel haben das geschafft. Insgesamt Forschungsergebnisse: Menschen sind dann besonders resilient, wenn sie von Geburt an in sicheren Bindungen mit viel Beziehungszeit und altersgemäßen Herausforderungen in einem ermutigenden Umfeld heranwuchsen. In dem Zusammenhang hat mich meine Studentin gefragt, in der Hochschule aufgestanden, was man eigentlich bei der Vorlesung nicht macht, aber irgendwie war das wichtig, und sagt: Herr Wunsch, wie finde ich einen stabilen Partner? Meine Vorlesungen sind so, dass das nicht unpassend ist. Die war dann anschließend erschrocken, weil die ganz leise in der Veranstaltung war. Durfte ich sie das fragen? Ich sagte, du mich alles fragen. Ich sagte, und dass es so leise ist, das hängt damit zusammen, dass alle begriffen haben, das ist auch meine Frage. Und dann habe ich eine Zeit nachgedacht und habe eine Antwort gegeben, die ich noch nie gegeben habe. Ich habe gesagt, ich habe den Namen und die Frage ist falsch. Sie müssten eigentlich fragen, wie stabil bin ich für X? Denn wenn ich nicht für X stabil bin, kann ich nicht in einem Arbeitsteam arbeiten, kann keine Partnerschaft angehen, kann noch nicht mal in einer Nachbarschaft leben. Also muss ich erstmal bei mir anfangen zu investieren und dann ergibt sich das andere fast von alleine oder auch nicht. Bin ich ein stabiler Partner für X? Die 7 Resilienzfaktoren: Emotionssteuerung, Impulskontrolle, Kausalanalyse, Empathie, realistischer Optimismus, Selbstwirksamkeitsüberzeugung und Zielorientierung. Ich bringe sie hier nur rein, weil sie in der Wissenschaft sehr bedeutsam sind, aber sie bringen uns nicht der Frage näher, wie es denn geht. Und mein Ziel ist heute Abend, möglichst viel rüberzubringen, wie es denn geht, wenn es nicht so vorhanden ist oder ein bisschen kracht. Ein resilientes Spielzeug aus der Kindheit, vorher hat man gesagt, das Stehaufmenschen ist natürlich nicht gendergerecht, deshalb steht da auch Stehauffigur. Weshalb steht das Vieh, weshalb steht diese Figur immer wieder auf? Wer weiß das? Ja, und also hat die Bodenhaftung. Und wenn wir Blei in den Sohlen hätten, würden wir auch nicht bei jedem Windzug aus der Latschen kippen. Ganz simpel. Das ist der Punkt. Bodenhaftung, Gelassenheit und Ausdauer. Immer wieder neu wickelt er. Und wir haben, oder wippt er. Und in der die Resilienzforschung hat auch herausgefunden, dass es eine Pflanze gibt, die unwahrscheinlich gut ist, der Bambus. Es scheint, haben wir Biologen gesagt, die einzige Pflanze zu sein, selbst wenn sie in China 40, 50 Meter hoch wächst, die bei Sturm die Spitze bis auf den Boden drückt und anschließend steht wieder Pil da. Das schafft keine Eiche, keine Buche, die hält bis zum bestimmten Punkt Stand und dann bricht sie oder reißt aus der Erde aus. Wenn wir das schaffen, so verwurzelt zu sein, dass wir auch bei dicken Stürmen nicht total aus der Fassung geraten, super. Und dann habe ich noch jetzt in diesen Tagen gelesen, das Gürteltier ist in diesem Jahr zum Tier des Jahres erklärt worden. Ganz interessantes Viech, hat jede Menge Panzer so übereinander geschoben, dass es sich relativ gut bewegen kann. Aber Achtung, wenn da ein böser Feind oder ein Feind hin, tschupp, sind die alle wieder weg, so wie damals der Ritter mit offenem oder nicht offenem Visier rumging. Und wenn das Visier geschlossen hat, also diese Leute sehen aber alle komisch aus, dann machst du dich immer besser runter. So wächst ein flexibel, stabiles Selbst. Das ist eine Wortformulierung, die ich in den Vorlesungen erfunden habe. Auf der einen Seite stabil und gleichzeitig auch flexibel. Erkunden und Lernen führt zu Schaffensfreude und Erfolg und damit zu breiten Selbstwirksamkeitserfahren. Das Ergebnis ist ein starkes, selbstsicheres Ich, aus welchem sich viel Energie und Lebensmut bildet. Selbstwirksamkeit, wenn wir den Begriff auf uns wirken lassen, heißt, ich spüre, dass ich was wirke. In dem Augenblick, wo ich krank bin und mich nicht bewegen kann, und hätte eben gesagt, ach, dann kann ich ja wenigstens das umgeschmissene Glas des Referenten wieder ein bisschen gerade stellen und den Tisch freiputzen, dann hätte ich in dem Augenblick gemerkt, ich bin zu was Nutze. Selbstwirksamkeit. Wir müssen also vielen Menschen die Chance geben, selbstwirksam zu sein und gleichzeitig eben auch die Rückmeldung, dass das, was da wirksam geworden ist, auch Sinn macht und so weiter. Der Resilienzbegriff hat sich geweitet. So fordern Biologen und Forstfachkräfte den resilienten Wald. Er soll widerstandsfähig sein, soll die Borkenkäfer vertreiben, was auch immer. Auch da wiederum eine ganz einfache Sache: gute Mischung macht's. Wenn der Borkenkäfer von der Buche zur nächsten Kiefer der Weg zu weit ist, so sollte er lassen und lieber. Wenn die nächste Kiefer sofort nebenan steht, ach, ist ja noch eine, kann man auch hingehen. Wirtschaftsexperten wollen ein resilientes Finanz- und Bankensystem. Basel I und II waren die Belege, die Banken hatten zu wenig Rücklage. Alle Omas oder wer auch immer kommt auf die Idee, Geld zu holen, bums, ist das Ding weg. Weil ja die naiven Menschen denken, das Geld lege ich auf der Bank. Aber 5%, maximal 10% liegt auf der Bank, wird anderes irgendwo in Containern unterwegs auf der Welt. Der Oberbürgermeister der Stadt Celle verdeutlichte bei einer BKU-Veranstaltung in Düsseldorf, ohne Resilienz keine stabile Demokratie. Instabile Menschen sind für eine Gesellschaft untragbar und wir haben jede Menge davon. So wird das auch sehr wahrscheinlich nächste Woche bei den Wahlen ansatzweise deutlich. Eine wichtige Verdeutlichung, ohne starke Elternerzieherinnen und Lehrkräfte gibt es keine starken Kinder. Wie werden Kinder gehindert, ich stark und eigenverantwortlich zu entwickeln? Links die Illustration ist von meinem Zeitartikel aus dem Jahre 1998, Drogeverwöhnung. Ein Artikel, 4 Wochen hintereinander, ganzseitig bei der Zeit bearbeitet. Und einer der wenigen Artikel, den Sie nicht im Zeitarchiv finden, sondern Sie brauchen nur auf Drogeverwöhnung gehen und schon haben Sie im Internet den Artikel frei zugänglich. Bitte? Also, Sie brauchen nur Drogeverwöhnung eingeben oder Drogeverwöhnung Albert Wunsch. Schon sind Sie im Zeitartikel. Obwohl das hier schon über 27 Jahre her ist. Und in Abiturklassen, vergangenes Jahr noch mitbekommen, wird er immer noch gebraucht, weil er eine sehr grundsätzliche Bedeutung hat, wo Abiturienten sich dann irgendwie ihr Hirnschmalz in Bewegung bringen sollen, was denn da für Wichtiges fürs Leben drin steht. Auf der rechten Seite der Spiegel, als mein Buch Die Verwöhnungsfalle erschienen ist, hat der Spiegel das zur Titelstory gemacht. Das hat mich als Erziehungswissenschaftler erfreut, als Staatsbürger eigentlich ein bisschen verunsichert, denn wenn ein Erziehungsthema der Verkaufsschlager des Jahres wird, heißt das ja dicker Nachholbedarf. Dieses Heft wurde am meisten verkauft in diesem Jahr. Und die Helikoptereltern, die kennen Sie ja, die rufen den Kindern zu, hinten ist ein Stein oder kommt eine Maus quer gelaufen oder die Ampel Achtung und Trottoirstufe und so weiter. Das ist schon ein wichtiger Weg zur Selbstständigkeit. Ja, hier einige Beispiele. Das Rechte ist von der Weltgesundheitsorganisation. Ich habe in den USA solche Kinder gesehen. Und eins kann ich Ihnen sagen, aus dem Mutterbund sind die so nicht rausgekrabbelt. Da hätte die Mutter nicht mitgemacht. Also nachgeliefert. Das Erziehungsprogramm Starke Eltern, starke Kinder des Kinderschutzbundes ist ein super Modell, aber was heißt dieses Qualifizierungsmotto im Umkehrschluss auch? Wer kommt selber auf die Idee? Dass schwache Kinder zu abwesende oder inkonsequente Eltern hatten. Und wenn Sie jetzt heute sehen, was wir für schwache Kinder haben, müssen Sie schon mal so, in der Kirche sagt man ja mea culpa, durch meine Schuld, das schulterst mal raus, aber vielleicht durch meine Veranlassung oder durch mein Nichttun sind Sie so entstanden. Kriegen nachher noch ein paar andere Dinge damit. Generation Doof, das ist ein Buch, was nicht von irgendeinem alten weißen Mann geschrieben worden ist, sondern ist geschrieben worden von einer Frau und einem Mann aus dieser Generation. Ich durfte bei dem Buch Doof It Yourself etwas mitwirken. Die rief mich an. Sie wissen das? Ah ja, auf jeden Fall rief die mich an, sie hat Anne Schwarz, nur damit Sie wissen, Anne Weiß ist mein Pseudonym. Unsere Generation kann sich das schlecht merken, habe ich gedacht, nimmst du das Gegenteil von Schwarz-Weiß, kannst du nie vergessen. Also, Anne Schwarz rief bei mir an und sagte, ich bin die Anne Weiß und hätte gerne, dass Sie in dem Buch Doof It Yourself auf einer Seite das Wichtigste zusammenfassen, weil die Generation doof liest nicht viel, begreift nicht viel. Dann habe ich sie, glaube ich, auf 6 Seiten hochgehandelt und habe gesagt, okay, dann will ich anfangen zu schreiben, ob was gebracht hat, ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall der Versuch, dieser Generation selbstkritisch mit sich umzugehen. Und wenn Sie da reinschauen, ich kann es Ihnen nur empfehlen, entweder werden Sie feststellen, Ihre Kinder sind genauso, dann ist also viel mehr Körper nötig. Oder wenn Sie sagen, meine Kinder sind wesentlich besser, dann wissen Sie wenigstens, mit wem die Umgang haben. Denn die anderen sind mehr. Unvermögen ist reduzierbar, wenn man Frau will. Hier einige Dinge. Ich finde den Spruch fand ich so toll. So wenig Bock wie heute hatte ich zuletzt gestern. Ist doch irgendwie... Rapider Bewegungsmangel, große Sprachdefizite, nicht mit Belastung und Begrenzung umgehen können. Der Wandertag in der Grundschule hat Strecken zwischen 8 und 12 Kilometer. Ich glaube, ankommen am Ziel ca. 30%. Die anderen sind vorher vom Rote Kreuz waren abtransportiert worden. Die Mütter haben die aus dem Verkehr gezogen wegen Kreislaufkollaps. Und auch das Dopen hat nicht geholfen, da man alle paar Meter mit einer Flasche hinterhergeht. Nur zum Thema Belastung. Und aus England habe ich vergangene Woche gehört, nicht fotografieren. Mikro auch gut. Zum Thema langsamer. Ich hatte von der Vorgabe 1,5 Stunden Zeit, sagt der Herr Pfarrer eben, nach 3/4 Stunde muss alles durch. Ich mache was langsamer, wenn was länger dauert. In England haben Lehrer festgestellt, in der Grundschule, dass die Kinder noch nicht mal Treppe steigen konnten. Ich nehme an, dass es einem sehr föderativen Staatssystem demnächst überall Treppenlifte gibt in den Grundschulen, damit man das Problem beheben kann, weil auf die Idee kommen, auf die Ursachen einzugehen, da macht man in unserem Land eigentlich nie, man baut immer nur Hilfsangebote. Dann, na, wäre ja Treppenlifte eigentlich toll. Für alle Start-up investieren, den nächsten Schule anbieten, alles gut. Sprachdefizite auch bei deutschsprachigen Kindern, die können nicht mehr reden. Und dann sagt die Kultusministerin hier zuletzt in Nordrhein-Westfalen, wir müssen die Intensivierung in den Grundschulen, also wir müssen den Grundschulunterricht intensivieren und die Klassen kleiner machen. Da kommt keiner auf die Idee, dass für die Sprechfähigkeit nicht die Schule, sondern die Eltern zuständig sind. Da müssen Sie vielleicht mal die Eltern fragen, die 4 bis 5 Stunden vor dem kleinen Gerät hängen, was sie denn besser in dieser Zeit machen könnten. Gesunde Nahrungsaufnahme, keine oder zu gering ausgeprägte Kooperations- oder Konfliktvermeidungsfähigkeit. Das sind die Folgen. Während die Noten schulischer Bildungsabschlüsse kontinuierlich steigen, sinkt gleichzeitig das Leistungsniveau. Wenn Sie das nicht glauben, gucken Sie bei Mathearbeiten. Deutsch ist immer ein schlechtes Fach und Grund, Mathearbeiten, Biochemie. Die Arbeiten von vor 30 Jahren und heute, die Fakten sind klar. Die Noten sind super, aber das Ergebnis ist mittelprächtig. In Hochschulen betriebliche Ausbildung kumulieren Nichtwissen und Desinteresse. Ich versuche, in meinen Veranstaltungen massiv dagegen zu halten. Ich kann Ihnen sagen, mit einem großen Erfolg und auch einem tollen Gefühl, selbst etwas bewirken zu können. Als Folge wirkt allzu oft der Dreisatz, den mich mal irgendwann entwickelt, antriebslos, ausbildungslos, arbeitslos. Und was besonders erschreckend ist, zu viele zwischen Selbstbezogenheit und Gleichgültigkeit dahindümpelnde Zeitgenossen bleiben tatenlos. So wird Sinnvolles oder gar Notwendiges gezielt verunmöglicht, wertvolle Energie vergeudet bzw. in Belangloses oder Schädigendes investiert. Selbst das Belanglose ist schon schlimm genug, weil in der Zeit müssten ja eigentlich wichtige Impulse stattfinden. Dann sagen die Eltern, aber es schadet doch nicht. Und ich frage dann immer, nutzt es denn? Ist doch nicht so schlimm. Ich sage, wenn Ihnen der Chef bei der Lohntüte regelmäßig 5% abziehen würde und er würde da sagen, ist das denn so schlimm? Wie würden Sie sagen, ja, das, ja, sag ich, wieso sagen wir bei Kindern, ist doch nicht so schlimm? Und in anderen Fällen, da reden wir so bei 1% oder 0,5% auf. Komisch. Das war jetzt hier, weil es noch nicht so ganz klappte. Der Ausbildungsreport 23 offenbart ein düsteres Bild und beschreibt erschütternde Zustände. Und das in einer Zeit, in der Flexibilität, digitale Kompetenz und Fachwissen besonders gefragt sind. Ein Ausbilder, ja, hört sich gut an, mit instabilen, antriebslosen und unzuverlässigen Jugendlichen ist wirklich kein Start zu machen. Und zur Situation an den Hochschulen, hier haben 28% der Bachelorstudierenden der Anfangsjahrgänge 2016-17 sowie 21% der Masterstudierenden des Anfangsjahres 2018 ihr Studium abgebrochen. Wenn VW eine Abbruchquote in der Produktion von diesen Prozentsätzen hätten, hätten die zuletzt nicht streiken brauchen, sondern dann wäre die Firma schon gar nicht mehr da. Wir leisten uns als Gesellschaft, solche Zahlen hinzunehmen. Sie werden ja mal irgendwie so als Bundesamt für Statistik veröffentlicht, aber keiner tut was. Da müssen wir mal fragen, wo liegt das dran? Wieder falsche Berufsentscheidung oder Studienentscheidung oder Belastungsstörungen, nicht die Belastungsstörungen. Die Studenten müssen, die FOM hat Vorlesung von 3 Stunden. Ich merke die 3 Stunden nie, ich könnte die an einem Stück durchmachen, aber die müssen zwischendurch einen bestimmten Ort aufsuchen, frische Luft auftanken und so weiter. Gut, kann ich nachvollziehen, aber bestimmte Belastung. Die Eltern nochmal und alle, die mitwirken, Erzieher und auch zum Teil die Ausbildungsbetriebe, falsches Helfen, Eltern übernehmen die vom Kind selbst zu erlernen Funktion, fehlende Begrenzungen. Es wird vor den Äußerungen kapituliert und die Aktionen von Kindern verwechselt mit Verständnis haben und durchgehen lassen. Ich bringe an dieser Stelle gerne, weil ich keine Tochter hatte, ein Beispiel. Ich hätte vollstes Verständnis, wenn meine 17-jährige Tochter mir eine Stunde später als vereinbart zu Hause erklären würde, dass der Freund Maxi Klebstoff an den Finger hatte und die Umarmung einfach nicht lösen konnte. Ist Sekundenkleber, kann man nicht, also ist schlimm. Aber ich nehme an, dass sie größtes Verständnis hätte, dass wir vorher vereinbart haben, 11 Uhr. Als 11 Uhr als Punkt zu Ende, als Beispiel jetzt. Dann würde ich sagen, ach, einmal kannst du es ja vergessen haben, aber morgen Abend schreib mal, bevor du rausgehst, Rückzeitpunkt, abhaken. Wir müssen nachher nicht diskutieren müssen, ob es 23, 24 oder 0 Uhr war. Das machen sie einmal und dann ist es drin. Verständnis muss ich haben, aber das darf mich nicht daran hindern, klare Dinge, die Absprachen waren oder abgesprochen sind, auch dafür die Einhaltung zu sorgen. Ausbleibende Herausforderungen, Eltern, Erzieherinnen oder Lehrkräfte verhindern die Entwicklung von Eigenverantwortung und Lebensmut. Auch dazu nochmal ein Beispiel. Da ja so viele Kinder auf dem Weg zur Grundschule verunfallen, müssen ja jede Menge Kinder bis vor die Schultüre gefahren werden, was jetzt wiederum neue Verunfallungen auslöst. Zuletzt in Mönchengladbach, da ist nämlich beim Abparken der Kinder ein Unfall passiert. Jetzt haben wir also auf der einen Seite, wir machen das schon irgendwie ganz interessant. Die Folgen sind immer, wenn Sie diese drei Schritte sich anschauen, Nichtkönnen, Abhängigkeit und Anspruchshaltung. Dem Staat gegenüber. Ich habe aus dem Verwöhnbuch eben einem Mitfahrenden ein Zitat gegeben zum Thema Staat. Der Staat, der Sozialstaat wird asozial und verwöhnt seine Bürger. Wenn Sie dazu mehr hören wollen, in einem halben Jahr. Können wir immer lesen, passiert von morgens bis abends. Genauso. Anspruchshaltung. Der Staat muss es richten. Da muss man billigen Wohnraum geben, da muss eine Mietpassphase. Ich denke mal, wie kann man eine Miete, also wenn Mieten zu hoch angezogen werden, weil irgendwie zu viel abgezweigt wird, aber wenn man heute ein Haus baut und nur die Kosten da rein haben, sind die Mieten hoch, weil das Bauen halt so unwahrscheinlich teuer ist, deshalb baut ja keiner mehr. Ich habe gesehen, heute Statistik, die Bauzulassungen waren noch nie so niedrig in den letzten 30, 40 Jahren wie im vergangenen Jahr. Das machen die alle, weil die so schnell Geld verdienen können, dass die jetzt das Haus nicht bauen. Das Statement des bekannten Jugendforschers Professor Klaus Hurlmann ist auf diesem Hintergrund Situationsanalyse und Appell zugleich. Kinder und Jugendliche erhalten zu wenig von dem, was sie brauchen, wenn sie zu viel von dem bekommen, was sie wollen. Das setzt eine doppelte Fähigkeit voraus. Einmal die Gabe der Unterscheidung, was braucht ein Kind? Und zum Zweiten, wenn das klar ist, das Rückgrat, das auch umzusetzen. Beispiel aus der Kleinkindphase. Kein 6-7-jähriges Kind braucht 3 bis 4 Eisbällchen Eis. Wahrscheinlich ist es ja noch ungut, aber es will es trotzdem haben. Also, kriegst du nicht, auch eine Methode, mag ich nicht. Wir möchten für dich eins kaufen, wenn du mehr kaufst und mehr haben müssen, müssen wir ein paar Jahre warten. Die Entscheidung nicht bei mir. Dann ist ja wahrscheinlich, sagt das Kind, dann eins. Die merken ganz schnell, die Kinder, ob das klappt oder nicht klappt mit Erpressungsversuchen. Also meine Enkeltochter, eine meiner Enkeltochter, wenn die bei uns waren, die waren oft bei uns, weil wir die Eltern entlassen wollten, über unseren tollen Job für Großeltern, hier sind ja einige in diesem Alter da, die Kinder zu übernehmen, damit die Eltern noch mal ein bisschen zu sich selbst finden können, sind die beim Hochgehen, Opa, heute Abend nicht nur Nachtgeschichte und Lied, sondern noch was Drittes. Ich sage, 2, kannst du wählen. Opa, ich will heute 3. Ich denke, was machst du denn jetzt? Eskalation pur, ein Konflikt, blah, blah, blah. Dann habe ich ihr Folgendes gesagt, pass mal auf, die war am Freitagabend, Samstag, ich sage, pass mal auf, wir machen heute Folgendes. Heute Abend überlegen wir, was wir morgen Abend machen. Dann brauchen wir morgen darüber nicht streiten. Ruckzuck hat die begriffen, dass damit indirekt verbunden war, dass heute Abend nichts ist, sondern nur reden über. Dann machen wir halt 2. Dann haben sie gefragt, was, war egal. Es war der Versuch, anstelle von 2, 3. Versuch ist nicht strafbar, wenn man umkippt, macht man eventuell was fürs Leben. Super Bezug zu meinen 3 Enkeltöchtern, kann ich nur sagen, nur als kleines Beispiel aus der eigenen Geschichte. Wir brauchen alle Bindung, wenn man heute mit jungen Leuten über das Thema Bindung spricht, sagt Bindung, Bindung, also Bindung mit Mann, mit Frau, oh, alles kritisch, alles schwierig, ne Bindung, ne ich glaube, ich bin auch etwas bindungsarm oder ne ich glaube, ich brauche das nicht so. Hier 3 Beispiele aus der Technik, dass Bindungen in den Bereichen unwahrscheinlich positiv besetzt sind. Aber ohne Eltern-Kind-Bindung, positive Bindung, gibt ja auch negative Verbindungen, geht fast nichts. Hier 3 sehr schöne Beispiele, wo Bindung deutlich wird und dann eben auch die Eltern entsprechend reagieren. Verlässliche Bindung zu den Eltern entsteht, wenn den Bedürfnissen nach Hunger, Durst, nach Nähe, aber auch nach Zärtlichkeit, Spiel, Schutz oder Trost angemessen entsprochen wird. Affenliebe ist ein Beispiel dafür, dass es nicht angemessen ist. Natürlich sagen dann die Frauen, die etwas stärker in die Richtung, das hat aber nichts mit Affenliebe zu tun, damit man dafür schon mal so vorher weiß. So, guck mal erstmal, was das ist. Also so, ne, entweder einfach so sagen, es ist keine Affenliebe, ist ein bisschen wenig. Es gibt einen Pionier der Bindungsforschung, der hat sich intensiv damit beschäftigt und hat geschrieben, verlässliche positive Bindungen wirken wie eine Außenbordgebärmutter. Muss ein Techniker vom Erstberuf gewesen sein. Welche Kinder zu reifen Jugendlichen und Erwachsenen heranwachsen. Das ist der Forscher aus Amerika, der sich am intensivsten mit dem Thema Bindung, was Bindung ist, was es auslöst und was es auslöst, wenn es nicht genug da ist. Alle, weltweit, China weiß ich nicht so genau, akzeptieren ihn als den Pionier. Ein Kongress im Landtag von Dresden verdeutlichte, Bindung und Bildung sind die tragenden Säulen der Gewaltprävention. Haben Sie schon mal mitbekommen, wenn jetzt eine Gewalttat ist, dass man sagt, man müsste vielleicht mal gucken, was denn vorher da rangewachsen ist? Wird eine Unfall gefahren, dann müssen wir gucken, ob die Gefängnisse besser sind oder die Rechtsprechung intensiver. Es geht im Grunde immer am Thema vorbei. Denn wenn ein Mensch erst mal 13, 14, 15 Jahre herangewachsen ist, dann ist vieles schon festgelegt. Gordon Neufeld, ein kanadischer Entwicklungspsychologe. Gute Bindungen sind die Voraussetzung zur Entwicklung von Lerninteresse, Leistungsbereitschaft, Durchhaltevermögen, Transparenz und eine durch Echtheit, Können und Glaubwürdigkeit geprägte Persönlichkeit, um in Selbstverantwortlichkeit, Achtsamkeit, Eigenständigkeit und Toleranz das Leben meistern zu können. Durch glaubwürdig geprägte Persönlichkeiten. Mich fragen die Studenten zwischendurch immer, sagt, Herr Wunsch, bei Ihnen hat man den Eindruck, dass Sie das, was Sie sagen, glauben und leben. Ich finde das nett. Aber ich finde es traurig, weil wir ja so und so oft die Menschen wohl den Eindruck haben, dass das, was ihnen gesagt wird, nicht gelebt oder irgendwie nur geredet wird. Das Rheingold-Institut in Köln, eines der anerkanntesten Meinungsforschungsinstitute, die also nicht irgendwelche Erbsen zählen, sondern qualitative Interviews führen, hat herausgefunden im Auftrag der Zeitung Stern, nicht Leistungsdruck überfordert unseren Nachwuchs, sondern Eltern, die ihren Job nicht richtig machen. Abmahnung notwendig. Vor Job finde ich nicht so gut, aber ja. Kinder sagen, wir möchten wieder richtige Eltern, die Halt und Vertrauen geben, keine Kumpel oder Freunde, mit klaren Aussagen und Zielen, mit denen man sich reiben kann. Ich weiß, dass das mit dem Reiben so mit 13, 15-Jährigen nicht so ganz einfach ist. Aber haben Sie schon mal eine Streichholzschachtel gefragt, ob sie das gerne hat, aber an ihr dauernd Zündhölzer anreibt? Die sieht doch anschließend ein bisschen geschunden aus, die Streichholzschachtel. Manchmal ist auch nicht mehr einsatzfähig. Ich hoffe, dass es bei Menschen nicht so ganz ist. Aber Reibung hinterlässt Spuren. Aber Reibung ist die erste wichtige Phase, nach dem Kappeln der Nabelschnur ein eigenständiger Mensch zu werden. Und dass die jungen Leute das schon mal ein bisschen übertreiben, relativ nachvollziehbar. Und je intensiver vorher die Bindung war, im positiven Sinne, so intensiver ist natürlich auch nachher die Ablösung notwendig. Denn wenn sie die Ablösung nicht auf die Reihe kriegten, würden sie, wenn Mama und Papa stirbt, mit in den Sarg gehen. Kinder und Jugendliche, kurz alle Menschen, haben ein Recht auf folgende Erfahrung bzw. Grundhaltung. Wachstum entsteht durch Anstrengung, durch das eigenständige Meistern von Aufgabe oder Problem. Das haben wir irgendwie kollektiv verdrängt. Und diese Pflanze, das Bild fand ich mal irre, Asphalt, die unmöglichsten Wachstumsvoraussetzungen und trotzdem hat es dieses kleine Pflänzlein geschafft, so als Löwenzahn in die Welt hineinzugucken. Beim Leben-Lernen-Training geht es immer darum, vom noch nicht können zum immer umfangreicher können, vom Verharren vor Hürden zum, wie kann es trotzdem gehen, zu gelangen. Man hat mal irgendeinen Menschen, der in der Olympiade sehr groß rauskam, der in Harlem groß geworden, gefragt, wie das denn gewesen wäre. Und er sagte, er hätte von Kind an immer, wenn es irgendwo nicht weiterging, einen anderen Weg gesucht. Muss man unten rum oder oben oder rechts oder links. Irgendwie gibt es einen Weg, wenn man nicht aufgibt und ein bisschen kreativ ist. Dranbleiben. Ja, und der gute Spruch daneben, der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sich kräftig an und handelt. Ja. Ich hoffe, dass Sie heute nicht in der Warteschleife hängen, sondern morgen auf jeden Fall in die Handlungsphase kommen. Dann hat sich das Ganze auch hier massiv rentiert. Der deutsche Volksmund bringt diese Erkenntnis klar auf den Punkt. Ohne Fleiß und Schweiß kein Preis. Und dieser amerikanische Forscher, der auch das Gewinn der Glühbirne erfunden hat, spricht recht lakonisch, eine Superleistung ist meist zu 1% Inspiration und zu 99% Transpiration. Ich finde diese Wortspielerei großartig. Und es gibt jede Menge Erfinder von Nobelpreisen oder irgendwas, wichtige Menschen, die Nächte nicht geschlafen haben, die geschwitzt haben, die dran geblieben sind. Und dann sagt man anschließend so, sie hatten wohl sehr gute Gene von zu Hause und vielleicht hat das Umfeld ja auch noch ein bisschen geholfen und so. Und die eigentliche Arbeit wird nicht gesehen. Ich muss es kurz fassen. Ich habe ein Dreivierteljahr mit dem Finanzamt in Neuss gekämpft, weil das mir was unterstellt hatte, was aber nicht existierte. Aber wie kann man was beweisen, was nicht existiert? Habe ich mal einen Anwalt genommen, der war jetzt noch, Entschuldigung, genauso begnadet wie das Finanzamt, hat gesagt, diese Belege müssen Sie beibringen. Ja, sage ich, aber wenn ich sie nicht beibringen kann, dann geht das ja nicht. Und dann habe ich mich an solche oder ähnliche Sprüche erinnert und habe dann in einer Wochenendaktion einen Brief ans Finanzamt geschrieben, der nicht war, bitte redet mit mir, wäre das ja wahrscheinlich schiefgegangen. Die haben nämlich dafür ja das Gespräch verweigert, sondern ich habe ihnen nachgewiesen, dass es für das Finanzamt, weil ich die Oberfinanzdirektion zwischenzeitlich eingeschaltet hatte, für das Finanzamt äußerst sinnvoll wäre, sich mit mir zu treffen. Innerhalb von einem halben Tag hatte ich einen Rückruf und ich wurde gefragt, Herr Wunsch, Sie haben uns ja geschrieben und wir wollten Sie fragen, ob Sie bereit wären zu einem Gespräch. Ich habe gesagt, ach, wer ist wir? Ja, die Finanzamtschefin und ich als Sachbereichsleiter. Und das sah schützlich gut an. In einer Dreiviertelstunde hatten wir alle Dinge gelöst, weil was nicht da ist, kann man nicht. Aber ja. Da war ich aber ganz anders informiert. Das heißt, das glaube ich Ihnen sofort. Weil da irgendwie von unten jemand. Also dranbleiben. Und wenn Sie Beispiele zum Dranbleiben von mir hören wollen, abendfüllendes Programm. Ja. Steht natürlich konträr zu einer jetzt- und sofort-Mentalität, dem Prinzip in der Spaß- und Konsumgesellschaft, hedonistischen Sinneslust und Genusssucht, Lust und Sucht, provoziert den inneren Schweinehund, nämlich den Bedürfnisaufschub auf die Reihe zu kriegen. Der Bedürfnisaufschub ist also nicht auf die Toilettenanlage gemeint, da klappt das meistens nicht so gut, sondern ich habe was, was ich haben möchte, zum Beispiel unbedingt aufs Smartphone schauen und sage mir bewusst, nö. Ich habe heute Morgen vom Gericht in Geilenkirchen, ich bin Betreuer von jemandem, einen Brief gekriegt, wo ich eigentlich darauf wartete. Ich war aber noch in der Präsentation. Ich sagte, nee, bleib liegen. Präsentation mache ich jetzt fertig. Es hat mich gejuckt. Okay, jucken darf es. Und als ich das Ding fertig hatte, nach den verschiedenen Hürden zwischenzeitlich, habe ich reingeguckt, wiederum ein ganz blöder Brief. Sie brauchen mal wieder zum dritten Mal, was ich Ihnen schon fünfmal geschrieben habe. So sind halt deutsche Behörden. Das setzt eine ausgeprägte Frustrationstoleranz voraus. Sie können den Marshmallow-Test sehen, indem Sie einmal ins Internet eingeben, Überraschungsei-Versuch mit Kindern. Die haben den kopiert. Also, man legt einem Menschen ein Nasswerk seiner Wahl vor, den Kindern, und sagt beim Überraschungsei, wenn du das 10 Minuten nicht anpackst, kriegst du noch eins. Und dann wird herausgearbeitet, wie viel das schaffen und weshalb nicht. Der Mitchell, der das vor 50, 60 Jahren gemacht hat, hat 40 Jahre später mit den Original dann erwachsene Menschen, Kinder, das nochmal gemacht und hat untersuchen wollen, was denn aus denen geworden ist, die den Bedürfnisaufschub auf die Reihe gekriegt haben und aus denen, die es nicht auf die Reihe gekriegt haben. Alle, die den Bedürfnisaufschub auf die Reihe gekriegt haben, waren mitten im Leben angekommen, nicht Millionäre, in guten sozialen Verhältnissen, hatten einen Beruf, saßen nicht im Knast und so weiter. Die anderen, das Gegenprogramm. Wenn ich da meinen Studenten sage, jetzt wisst ihr ja, wo ihr hinlaufen wollt, wenn ihr den Bedürfnisaufschub nicht auf die Reihe kriegt, werden die Winzer schon mal ein bisschen nachdenklich. Eine lebenspraktische Übung für Sie, der Naschkram-Test zwischen Süß und Sauer im abendlichen TV-Programm. Sie nehmen einen Riegel von einer Tafel Schokolade, sagen, jetzt ist Stopp, lassen die Tafel Schokolade liegen und schauen mal, was passiert. Oh, das Raunen ist aber hier gering. Ich habe das zuletzt in meiner Lebenscoaching-Gruppe eingebracht und da sagt einer ganz direkt, Herr Wunscher, kann ich Ihnen sagen, was dann passiert? Ich sage, was denn? Ja, die Tafel ist weg. Ich kann mich nur dann vor der Nächsten schützen, wenn ich nur eines im Hause habe. Und dann schießt mir wie aus dem Hirn heraus ein total bekloppter Satz. Ich sage, und wieso machen Sie Ihre Tafel Schokolade zu Ihrem Chef? Ich sage, wie? Ja, sagt die Tafel Schokolade, sage, Ihr Chef, der sagt, du musst mich futtern. Das habe ich meinen Studenten beigebracht, die haben das dann aufgenommen. Aber jetzt kommt es, vergangene Woche war Auswertungsrunde und ich frage alle Studenten oder Studierenden, was nehmt ihr von dieser Veranstaltung mit? Dann brachte einer ein, Herr Wunsch, ich habe die blöde Angewohnheit, nach einem Einkauf immer noch einen Döner zu kaufen. Also nach der Devise, jetzt hast du schon was gekauft, musst noch ein bisschen so für Leib und Seele und wie. Döner sind ja Zusammenhaltskräfte, ne? Oder haben die so. Ja, und dann sagt er, da fiel mir dieser Spruch mit der Tafelschokolade ein, da denke ich, wieso mache ich einen Döner zu meinem Chef? und hab's gelassen. 22 Jahre jung, 50 andere haben mitgehört. Ist doch schon was. Wer ist Chef im Haus? Probieren Sie es. Ich gehe davon aus, viele werden als publige Angestellte weiterhin das sagen, was da der irgendwie und so weiter macht. Ja, und beim Smartphone dasselbe. Ich habe mit Studierenden der Kölner Studienstiftung häufig das am Wochenende gemacht und haben sie, heute Abend sind einige hier, und haben denen um 20 Uhr gesagt, wir machen von 20 bis 22 Uhr meistens noch eine Arbeitseinheit, legt euer Smartphone vor die Nase, schaltet es ein, aber ihr reagiert nicht. Wer macht bei diesem Selbsttest heute Abend für 2 Stunden mit? Wir sind alle dabei, wir können da Hände festhalten. Niemand hat überhaupt den Versuch gestartet, weil alle wussten, wie er ausgeht. Und wenn mir noch mal einer sagt, ich habe keine Zeit, der bundesdeutsche Mensch sitzt 3,5 bis 5,5 Stunden vor diesem kleinen Supergerät, und wenn er keine Regeln bekommt, das Supergerät, und wenn ich die nicht einhalte und wenn ich nicht kläre, was passiert, wenn es passiert, dann bin ich abhängig von diesem Gerät. Auch dazu ein Student musste dann für die Klausur mal ein bisschen mehr üben, hat er sich an einen Ratschlag von mir erinnert. Ich habe gesagt, wenn sie morgens hat, dann Ding der Mutter geben. Das ist ein Job, den übernimmt die. Die verlangt keine Verwahrgebühr und die sagt, okay, heute ist das Ding bei mir in der Brotkiste, wo immer vor 17 Uhr gibt es nicht raus oder vor 20 Uhr. Hat der gemacht. Das war die beste Entscheidung, die ich an dem Tag treffen konnte. Ich habe 8 Stunden an einem Stück für die Klausur gelernt. Hoffentlich war die Mutter in Hamburg und er in Köln, damit er wenigstens noch ein bisschen fahren muss. Ja, egal, aber Sie merken, wie abhängig wir von diesen Dingen sind. Überprüfen Sie, wie es bei Ihnen ist. Der Bedürfnisaufschub ist nach Sigmund Freud die größte Kulturleistung des Menschen. In der Beziehung müssen wir wohl in der Unkultur leben, wenn es der größte, ja, die größte Kulturleistung ist. Sie können demnächst, also von der Reaktion ist noch nicht so ganz lebendig stellen, weil Sie können noch ein bisschen mehr mit sich selbst in die Diskussion einsteigen, weil hier sitzen ja Wiederholungstäter noch und nöcher. Ne? Und die 3-Stunden-Marke wird von Ihnen vielen sehr wahrscheinlich noch nicht mehr erreicht, also überschritten. Am Du wird der Mensch zum Ich. In dieser Wortkargheit hat Martin Buber trefflich in seinem Buch Ich und Du den Prozess des Personenwerdens umrissen. Von diesem Prozess der Ich-Werdung hängt ab, ob sich der Einzelne zu einer stabilen, gemeinschaftsfähigen, zufriedenen und letztlich auch erfolgreichen Persönlichkeit entwickelt. Jede Entwicklungsbeeinträchtigung, ob durch Verwahrlosung, Überbehütung bzw. Verwöhnung, Beziehungsbrüche, Gewalteinwirkungen oder andere Traumata hervorgerufen, schadet einer positiven Ich-Werdung meist mit lebenslanger Auswirkung. Ein Kernsatz: bis vor etlichen Jahren wurden Fotos meist von interessanten Objekten, Situationen oder Menschen gemacht. Heute haben Selfies die größte Häufigkeit. Ich fotografiere mich, also bin ich. Manfred Spitzer, Hirnforscher aus Ulm, das ist moderner Narzissmus. Nicht mit einem anderen Wort verwechseln, was jetzt häufig schon mal gebraucht wird. Und diese Frau hier auf der linken Seite hat sich irgendwann selbst geheiratet und das Hochzeitsfoto war mit dem Kuss, dass der Dialog mit dem Spiegel ist. Also alles so nachweisbar, ist also nicht irgendwie hier erfunden. Innere Grenzen. Alfred Adler hat dieses Prinzip entwickelt. Und hier die Frage, in welchen inneren Grenzen, die mich belasten und behindern, stehe ich selber. Hier wird ein sehr schönes Bild deutlich. Ich halte das Gitter in der Hand. Ich schaue natürlich nur durch die Gitterstäbe. Und wenn ich das Gitter weglegen würde, wird die Begrenzung weg. Dazu ein sehr schönes Beispiel. Ein Huhn läuft vor einem 4 Meter langen Zaun, laufende Meter hin und her, will auf die andere Seite. Ob da besser Futter ist, besser Sozialpartner, ich weiß es nicht. Versucht drüber zu fliegen, drunter zu krabbeln, alles nicht. Auf einmal sagt, ich habe doch alles probiert und stirbt. Aber sie hatte nicht alles probiert. Denn sie hätte nur mal ein paar Meter mehr zurückgehen brauchen, hätte sie gemerkt, der Zaun ist 4,50 Meter. Das ist eine schöne Parabel, aber in unserer Situation sind wir ganz genau so. Wir sind fokussiert auf einen bestimmten Ausschnitt und merken nicht, dass, wenn man mit ein bisschen Abstand wäre, eine ganz andere Sicht hätte. Umgang mit dem inneren Schweinehund. Ich bringe hier direkt die Lösung von Schulz von Thun. Der hat sich sehr intensiv mit dem inneren Schweinehund beschäftigt. Das ist der, der sagt, bleib zu Hause, dusch was länger, fahr mit dem Auto aus, mit dem Fahrrad und so weiter. Sei freundlich zu ihm und lass ihm möglichst wenig Wirkfeld. Also mit dem sich anlegen ist nicht gut. Der knurrt dann wie so ein böser Schäferhund und kriegst du meistens dann doch gepackt. Aber so hast du halt keine Chance, du netter innerer Schweinehund. Und dann machen sie das, was sie wollen. Letztlich bündelt sich unsere gesamte Aussage in der Frage, ist das Glas halb leer oder halb voll? Und alle, die für halt vorplädieren, haben eine ganz andere Weltsicht. Die wissen, dass es eine Möglichkeit gibt oder versuchen wenigstens, dass es sie gibt. Und die wahren Optimisten sind nicht überzeugt, dass alles gut wird, aber sind überzeugt, dass nicht alles schief gehen kann. Jede Herausstellung des Egos reduziert die Bedeutung des Wir. Die substanziellen Folgen beschreibt Andreas Reckwitz in dem Buch Die Gesellschaft der Vereinzelung. Wenn jedoch das Ich-Ich ins Zentrum gerückt wird, dann wird automatisch das verbindende Miteinander reduziert. Sind die Zusammenhaltskräfte zu gering, dann wird eine solche Gesellschaft nicht mehr das Wohlergehen aller gewährleisten, sondern Isolierung und Spaltung auslösen. Auch da sind wir kräftig dran. Durch Resilienz geprägte Menschen bieten besonders geeignete Voraussetzungen, um als Einzelne oder Gruppierung nach Krisen zurückzufedern bzw. Schädliches abprallen zu lassen. Dazu sind offene Diskursprozesse in der Familie, Bildungs-, Wirtschaftsgesellschaft, Finanz- und Klimapolitik notwendig, um auf die differenzierten Herausforderungen nachhaltig reagieren zu können. Ich wage eine Woche vor der Wahl eine kritische Anmerkung. Ich habe zuletzt meine Studierenden mit dem Satz konfrontiert, eine Brandmauer zur AfD zu bauen, ist Bullshit. Ich habe gesagt, es ist keine politische Aussage, sondern eine rein wissenschaftliche Aussage. Dann haben die überlegt und haben gesagt, okay, aus der Geschichte wissen wir, dass Verbote meistens den Gegenteil führen. Also in Amerika Alkohol verboten wurde, was glaube ich dreimal so viel gebraucht worden vor 100 Jahren als vorher. Ein Punkt. Der nächste Punkt ist, ich sage, nicht eine Partei ist das Problem, sondern wenn 30% die wählen, das ist das Problem. Also müsste die Diskussion nicht mit der AfD stattfinden, sondern ich müsste mit meinem Nachbarn, der zu den 30% gehört, eine Diskussion anfangen, ihn davon überzeugen, dass seine, wie auch immer, anfragbar ist oder noch mehr. Und dann wäre ein Problem gelöst. Aber das kann man nicht mit einer Mauer lösen. Ich habe schon überlegt, ob ich die Bundesregierung nicht beauftragen soll, eine Staumauer gegen Starkregen irgendwo hinzubauen. Und dann haben wir dann auch das Problem mit dem Starkregen gelöst. Sie merken meine Ironie, aber ich möchte einfach dazu führen, tiefer zu schauen, die Probleme zu erkennen und nicht immer auf der Oberfläche zu sein. Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst, eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Einmal hoffe ich ja, dass es zum größten Teil, weil es ja auch nachzulesen ist, parallel zu lesen ist, aber ich bin heute Abend in der etwas schnell Sprechphase. Ich versuche es nochmal langsamer. Nur, ich überspringe die Dinge, nur wer ein starkes Sein-Ich hat, kann dümmliches, störendes, diffamierendes oder aggressives sein lassen. Sein als Voraussetzung von sein lassen. Hier ein paar Felder zur Resilienz, die mich dazu führen können, zu überlegen, was denn bei mir fehlen könnte. Ich habe eine etwas andere Form eines Schnelltests hinten vorbereitet für Sie heute Abend, können Sie käuflich erwerben, womit ganz einfachen Fragen ich zu einer Selbstbestimmung, Selbstauseinandersetzung komme, um dann zu merken, wo am ehesten bei mir die Entwicklungsräume oder Nachholbedarfe sind. Sich auch bei eindeutig negativ wirkenden Verhalten oder Sprachattacken in das Gegenüber hineinzuversetzen, um mögliche Anhaltspunkte zur Entstehung dieser Situation zu erkunden, anstelle mit schroffer Abwehr oder Gegenattacken zu reagieren. Das ist das Ergebnis, wenn wir erfolgreich kommunizieren. Und diese Formulierung habe ich auch hinten auf den Zettel geschrieben, weil sie so eingängig ist, dass es sinnvoll ist, sie sich zu merken. Ich bringe sie nochmal. Erfolgreiche Kommunikationsvorgänge basieren auf der Fähigkeit, negative Rückmeldungen, deutlich weniger Meinungsdifferenzen oder auftretende Probleme nicht nur verkraften zu können, sondern sie so aufzugreifen, dass ein positiv wertschätzendes Gesprächsergebnis mit glaubwürdigen und leicht aufgreifbaren Handlungsoptionen erreicht wird. Also wenn Ihnen irgendein Mensch sagt, dass die Welt viereckig ist, das ist ja schon mal tief durchatmen nötig, aber wir brauchen es, um, wenn der Mensch es wirklich glaubt, ihn da runterzuholen. Denn wenn die Welt eine Scheibe ist, muss man überhaupt, dann haben die Zaunfirmen sehr wahrscheinlich ein großes Business, die überall die Zäune machen müssen, aber nicht in den Weltall fahren. Im Augenblick hat es die Rüstungsindustrie. von der Kraft der positiven Unterstellung oder der Kraft der positiven Umdeutung. Ich habe eben das Beispiel mit dem Vizepräsidenten genommen. Was steckt in dieser Aussage drin, was ich im Sinne der eigentlichen Zielsetzung nutzen kann? Und die Fähigkeit besteht dann darin, es so zu formulieren, dass es kein Angriff ist, sondern aufgreifbar ist. Eben habe ich es relativ stark verdeutlicht. Und die Kraft der positiven Unterstellung ist eine, die ich selbst mal irgendwo entwickelt und erfunden habe. Wenn Menschen immer sagen, es geht nicht, dann habe ich gesagt, okay, also ich gehe jetzt davon aus, sie wollen es vom Grundsatz her schon, aber unter den und den Voraussetzungen haben sie Probleme. Und wenn wir doch diese und jene Voraussetzungen jetzt in den Griff kriegen würden, dann wäre es doch, dann sind die meistens dann umgestehen. Und wenn Studenten mir sagen, also wenn die zu spät kommen, dann sage ich, es muss was ganz Wichtiges passiert sein, sonst wären sie nicht zu spät gekommen. An der Reaktion kriegt man schon mit, dass nichts Wichtiges passiert, aber dann sagt er mir. Und ich sage nicht, was ist dann wiederum und die positive. Der Ehegatte, die Ehefrau kommt später als geplant, man ist sauer, Abendessen gemacht und so weiter. Da muss ja was ganz Dickes passiert sein, sonst wärst du nicht zu spät gekommen. Und wenn er dann eine rote Birne kriegt oder sie, dann wissen sie, das ist nichts schlimm, also nichts in der Weise, sondern irgendwas anderes, was vielleicht nicht so ganz mitteilbar ist. Achtung, in jedem Vorwurf liegt der Hinweis zur Klärung. In jedem Vorwurf liegt der Hinweis zur Klärung. Ich brauche nur das, was ein Vizepräsident sagt, genau mir nochmal anzuschauen, habe genau die Punkte, wo ich sage, okay, das ist ein Klärungsansatz, und da kann man weitermachen. Wer Bezug bevorzugt Fehler beim anderen sucht, will damit die eigene Selbst-Ich-Schwäche kaschieren. Angriff ist die beste Verteidigung. Sich selbst ständig in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken, ist ein klares Zeichen einer ausgeprägten Selbst-Ich-Schwäche. Das lasse ich mir nicht weiter gefallen, ist ein taff wirken sollendes Ohnmachtsgeständnis. Konnten Sie auch in München hören. Wir sind groß, wir sind ein eigenes Land, wir lassen uns nicht von einem anderen reinreden. Machtausübung ist immer ein Zeichen mangelnder Größe. Das finde ich irre. Immer ein Zeichen mangelnder Größe. Manchmal können das ja auf Fotos sehen. Napoleon saß immer auf dem Pferd, wenn er porträtiert wurde. Putin stand immer eine Treppe höher als die anderen. Also, und bei Goethe und Schiller können Sie es in Weimar sehen. Der Schiller war ein bisschen größer als der Goethe, also zentimetermäßig größer. Und dann hat man das Denkmal so gebaut, dass der Schiller auf dem Boden steht und der Goethe eine Stufe höher, dann sind sie wiederum so in etwa. Ja. Es geht immer Macht, Anerkennung, Größe. Eine wichtige Kraftressource sind lebendige Partnerschaften. Diese benötigen jedoch, wie vieles andere auch, eine regelmäßige Pflege. Auf diesem Hintergrund habe ich das Buch Boxenstopp für Paare geschrieben, weil, das haben Sie in der Corona-Zeit gemerkt, wenn nichts mehr läuft, die Familie oder Partnerschaft ist die stabilste Einheit, die wir in der Gesellschaft immer noch haben. Aber wir behandeln sie manchmal nicht so ganz, als wenn es die wichtigste wäre. Kriege ich in meiner Eheberatungspraxis mit. Wir sollten immer im Auge behalten, ist mein Gelassenheitsvorrat noch groß genug? Und da sollte ich bald eine Auftanksituation schaffen, an die Tanke fahren. In Kurzformulierung, ist auch auf dem Blatt hinten drauf, mache aus dem Ball schnell ein Jetzt, bevor ein Nie daraus wird. Das ist für heute Abend sehr wichtig, ne? Nicht so. Das Vermögen mit der größten Rendite ist das Wahrnehmungsvermögen. Hört sich an wie die Bankersprache, ist aber sehr aus dem Alltag rausgegriffen. Eine häufige Beobachtung, zu viele wollen sich viel leisten, aber zu wenige wollen tatsächlich Leistung erbringen. Nochmal ein Reinhauer, es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern diejenige, die am besten auf Veränderungen reagiert. Das können Sie auch in die politische Diskussion einbringen. Das fand ich schon mal von einem Banker interessant. Vermögen entsteht durch Urteilsvermögen. Ärger macht's Ärger, ist fehlgeleitete Energie. Die Energie, die Sie in Wut und Schnauben, die könnten Sie zur eigentlichen Problemlösung nutzen. Auch dazu ein schöner Spruch aus Indien. Wenn Gandhi, als er für die Befreiung Indiens im Rahmen der britischen Krone sich einsetzte, irgendwelche Spendenaktion einberufen hätte und mit dem Hut runtergegangen wären, hätten die Parlamentarier gelacht. Aber man hat nachher gesagt, wenn Gandhi betete, dann zitterte das Parlament. Weil Gebet, weil mentale Kräfte nicht mit Kugeln zu treffen sind, haben wir auch bei der stillen Revolution in der DDR gemerkt. Kerzen kann man nicht mit einer Kanone ausschießen, wenn sie durch Zufall am Montagabend im Fenster brennen. Etwas Positives in negativ scheinender Situation zu unterstellen, kann ganz neue Zugänge ermöglichen, hatten wir eben. Was stürzt den Mond? Nochmal als Erinnerung. Das habe ich heute von einer Freundin bekommen, die wusste, dass heute Abend der Vortrag ist und schrieb mir das, hat sie gerade irgendwo gefunden im Internet. Wer beherzt ins kalte Wasser springt, taucht im Meer der Möglichkeiten auf. Ich finde das einmal prosaisch und zum Zweiten, ja, nach schwer kommt leicht. Immer wieder neu wird deutlich, der instabile Mensch ist die Quelle fast aller Konflikte. Stabilen und resilienten Jugendlichen und Erwachsenen widerfährt vermutlich auch nicht immer das Beste, aber sie machen das Beste aus allem, was ihnen widerfährt. Ermöglichen wir uns, unseren Kindern und uns selbst die Chance zur Entwicklung und Festigung einer solchen Weltsicht.